Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden überall Kleingartenvereine gegründet. Die Gärten bilden heute einen grünen Kranz um die Innenstädte, in Frankfurt und anderswo. In den 20er Jahren sorgten weitsichtige Siedlungskonzepte dafür, dass Mieter und Kleingärten in der Nähe der Wohnungen geplant wurden. In Frankfurt schuf ein Team aus Architekten und Planern Naturschutzflächen, Parkanlagen und preisgünstige Wohnungen mit den zugehörigen Kleingärten für viele Bürgerinnen und Bürger. Sie hören Jochen Wolschke-Bullmann im Gespräch mit Bettina Oppermann. Herr Wolschke-Bullmann, ich freue mich, dass wir heute ein Interview führen können, und zwar zu dem Thema Kleingärten in Frankfurt am Main. Der Hintergrund ist, dass ich bei einem aktuellen Kleingartenentwicklungskonzept die oberste Stadtgärtnerin interviewt habe. Und in ihrem Raum habe ich plötzlich das Buch von Ihnen, Herrn Wolschke-Bullmann und Herrn Gröning, gesehen, dass Sie schon mal über die Frankfurter Kleingärten geforscht haben. Bevor wir zu diesem Thema kommen, vielleicht geben Sie uns ein paar Informationen zu Ihrem Hintergrund.
Finde ich ja toll, dass Sie dann in Frankfurt auf dieses Buch gestoßen sind. Das war damals eine Arbeit, die mir und uns, Gerd Gröning und mir, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe selbst mal hier in den 70er Jahren, 73 bis 80, damals hieß es noch Landespflege, studiert und habe aber immer so mich dann den Sozialwissenschaften am nächsten gefühlt und bin recht spät erst auf die Geschichte gekommen. Ich habe dann meine Diplomarbeit zur Landespflege im Nationalsozialismus geschrieben. Das war ein Thema, was damals bis dahin vollkommen unbearbeitet geblieben war, und im September 96 konnte ich dann hier die Professur Geschichte der Freiraumplanung übernehmen.
Wir wollen uns heute in diesem Interview besonders mit den Kleingärten beschäftigen, ein ganz spezieller Freiraumtyp, der im 19. Jahrhundert erst relevant geworden ist, aber bis heute das Leben von vielen Städterinnen und Städtern prägt.
Gerd Gröning hatte 1974, glaube ich, seine Dissertation geschrieben zum Thema Tendenzen im Kleingartenwesen, dargestellt am Beispiel einer Großstadt. Das war damals durchaus außergewöhnliche Forschungsarbeit, durchaus als, ich sag mal, tendenziell etwas spießbürgerlich. Die waren eigentlich kein Thema im Studium für Projekt- oder Diplomarbeiten, als ich studiert habe.
Was hat Sie damals zu dieser Studie der Frankfurter Kleingärten geführt?
Frank Blecken war Anfang der 90er Jahre Leiter des Grünflächenamtes in Frankfurt und war selbst sehr auch an der sozialen Dimension der Gartenkultur interessiert. Da spielten Kleingärten für ihn eben eine besondere Rolle, hatten eine große Bedeutung. Das heißt, 1990, so etwa in der Zeit, wo uns Frank Blecken kontaktiert hat, war schon eine Zeit, wo Mann und Frau sagen konnte, wir blicken auf 100 Jahre Frankfurter Kleingartenwesen zurück. Ich war dann in dieser Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter für ein Jahr damit befasst, und das waren fantastische Möglichkeiten, um die reichhaltigen Archive auch in Frankfurt systematisch durchzuarbeiten, das Stadtarchiv, das Archiv des Grünflächenamtes. Ich habe also in der Plankammer des Garten- und Friedhofsamtes arbeiten können. Da war ein Herr Breitenbach, Horst Breitenbach, war für diese Plankammer zuständig. Und der Herr Breitenbach, der ist richtig aufgetaut, als er auf einmal unser Interesse an seinen Schätzen, die er in seinem Archiv hatte, bemerkte. Die hatten eine fantastische Fotosammlung, so Glasfotos aus der Zeit 20er Jahre, damals Gartendirektor Max Bromme. Das waren Schätze und die durften wir auf einmal einsehen und konnten Repros anfertigen lassen.
Herr Wolschke-Buhlmann, gibt es ein Charakteristikum der Frankfurter Kleingärten, was diese Gärten ein bisschen vielleicht auch unterscheidet von den Kleingärten in Berlin oder in Hannover?
Ja, ich glaube, da kann Mann und Frau durchaus gewisse Unterschiede zu anderen Großstädten aufzeigen. In Berlin, da war das Kleingartenwesen vor allen Dingen auch erstmal eine Angelegenheit, die aus der Arbeiterschicht kam, aus der sozialen Gruppe kam. Das waren Menschen, die wollten Gärten haben, in denen sie Gemüse und Obst produzieren konnten, um den miesen Lebensstandard irgendwie so ein bisschen zu verändern, zu verbessern. In Frankfurt eine Gründungstraditionslinie geht ja zu diesem Versuchsgartenverein Frankfurt am Main Sachsenhausen. Wurde 1881 gegründet und gilt so als eine der Geburtsstunden der Frankfurter Kleingartenbewegung. Und dieser Versuchsgartenverein, der Begriff deutet hier an, dass da erstmal nicht die Kleingärten am Anfang waren, sondern die kamen erst später dazu. Eins seiner Gründungsanliegen war die Anlage eines Obstgartens, eine Musteranlage damit zu schaffen für die Pflege und Behandlung von Obstbäumen. Hintergrund war, dass eben Ende der 1870, Anfang der 1880er Jahre sehr strenge Winter waren, denen wohl zahlreiche Obstbäume zum Opfer gefallen waren. Und das führte dann zur Gründung dieses Vereins, der eben jetzt untersuchen wollte, wie können wir Obstbäume vielleicht züchten, die diesen Wintern gewachsen sind. Das war durchaus eine zunächst eher dann so, ich sag mal, bildungsbürgerliche Orientierung. Das waren also Fachleute aus dem Gartenbau, die sagten, wir wollen da jetzt was verbessern und wollen das dann der Allgemeinheit auch unser Wissen dann über diese Obstbaumkulturen, wie man die über den Winter bringen kann, an die Hand geben. In den Unterlagen im Archiv im Grünflächenamt haben wir dann in dieser fantastischen Fotosammlung auch viele Fotos gefunden, wo dann aus der Sicht des Grünflächenamtes, also derjenigen, die diese Fotos aufgenommen haben, das sogenannte Laubenelend in Anführungsstrichen immer wieder dargestellt und kritisiert wurde. Der Herr Bromme als Gartenamtsleiter muss ein absolut fähiger Mensch gewesen sein. Und da wurden also alle paar Jahre wieder die Leute, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vom Grünflächenamt durch die Kleingärten geschickt, um Fotos zu machen und auch um Entwicklungsstufen zu dokumentieren. Also insofern schon eine sehr intelligente Herangehensweise. Aber da finden sich dann auch immer wieder Fotos, wo dann eben so irgendwelche jämmerlichen Lauben, die da in Eigenarbeit irgendwie so hingewurschtelt wurden, fotografiert werden und dann gibt es Kommentare eben über dieses Laubenelend. Auch das deutet so ein kleines bisschen an, dass das durchaus auch so ein bildungsbürgerlicher Anspruch in Frankfurt war.
Sie haben Statistiken gefunden, bei denen die Mitglieder ausgewiesen werden und einerseits steigen diese Mitgliederzahlen natürlich ganz stark an, also scheint es ein ganz, ganz großes Interesse gegeben zu haben. Und es gibt sogar Mitglieder ohne Land, also da habe ich mich gefragt, was das genau ist. Sind das Aspiranten, sind das Menschen, die einfach im Verein sind und auch dieses Vereinsleben mitgenießen wollen, weil das eben auch Gemeinschaft bedeutet? Oder sind das quasi auch zukünftige Kleingärtner, die hier im Wartestand sind?
Das waren seinerzeit wohl Mitglieder, die schon Mitglied im Verband, im Verein waren, die aber noch auf die Pacht eines Kleingartens warten mussten. Aber eben, sie waren eingetreten schon als Mitglied, damit sie dann quasi auf der Warteliste einfach eine Chance hatten und immer weiter vorankamen.
Einige dieser Anlagen sind ja auch zusammen mit großen Parkanlagen geplant und gebaut worden. Zum Beispiel am Lorberg und am Hutpark sind große Volksgärten, die ja auch in dieser Zeit entstanden sind, die öffentlich zugänglich waren, die für jedermann waren. Und am Rande dieser großen Parkanlagen sind eben auch Kleingartenkolonien gegründet worden. Inwieweit war das eine gemeinsame, miteinander verknüpfte Planungsstrategie?
Ja, ich glaube, das war so eine zweigleisige Entwicklung. Auf der einen Seite die Kleingartenbewegung, die sicherlich an ihren Kleingärten primär interessiert waren. Auf der anderen Seite hat es in dem, was ich jetzt unser Fach nenne, ob heute Landschaftsarchitektur, Umweltplanung, Stadtplanung, was auch immer da alles dazugehört, da hat es eben kompetente Fachleute gegeben, die einen breiteren Blick auf kommunale Freiraumplanung geworfen haben und auf kommunale Freiflächen. Einer dieser Fachleute war Ludwig Lesser, der 1927 ein Buch schrieb und veröffentlichte, Volksparke heute und morgen, in dem vielleicht erstmals eine umfassende Idee des Volksparks entwickelt wurde. Das war, um ein Modewort heute zu gebrauchen, das war durchaus ein ganzheitliches Konzept zur Freiraumversorgung, wo eben in diesen Volksparks, da sollte Sport, Spiel, Bildung befriedigt werden. Und da waren eben auch Kleingärten oft mit dabei verbunden. Das heißt, das wurde aus der fachlichen Sicht durchaus zusammengesehen. In Rüstringen bei Wilhelmshaven gibt es eine große Volksparkanlage, die Leberecht Migge gestaltet und entworfen hatte. Und auch da ist es ein Konzept, wo eben Sport, Wassersport, Spiel, Kinderspiel, Naherholung, Wanderwege, aber eben auch Kleingärten in diesem Gesamtkonzept mit berücksichtigt worden sind.
Sie haben eben Leberecht Migge erwähnt, der zu einem Team von Planern gehört hat, auch in Frankfurt. Und auch in Frankfurt gibt es einen Ort, an dem integriert diese unterschiedlichsten Freiraumbedürfnisse gedacht und geplant worden sind. Und gleichzeitig wurde auch ein ganz wichtiger Freiraum der Stadt, nämlich das Niddatal, ausgebaut und natürlich auch sehr stark verändert. Die Nidda ist ein kleiner Fluss, der aber aus der Wetterau mit einem großen Wassereinzugsgebiet ab und zu in Frankfurt dann eben auch für heftige Überschwemmungen gesorgt hat. Und in dieser Zeit, Mitte der 20er Jahre, wurde eben auch diese Nidderaue maßgeblich umgestaltet. Das war ein Team, bei dem unter Ernst May, der aus Breslau nach Frankfurt kam, ganz unterschiedliche Architekten, auch eine Architektin, Frau Schütte-Lihotzky, dabei war. Aber von der freiraumplanerischen Seite war, wenn ich richtig informiert bin, Leberecht Migge einer der Hauptakteure, der auch für das neue Frankfurt steht. Herr Wolschke-Bullmann, was hat es mit diesem neuen Frankfurt auf sich?
Es war ein Bestreben, Kleingärten für möglichst viele Menschen anzubieten, Kleingartenanlagen inklusive der Kleingartenlauben. Da war dann die Frage der Typisierung ganz wichtig. Wie können wir ökonomisch planen? Wie können wir preisgünstige Lauben zur Verfügung stellen, die funktional sind, die aber auch ästhetisch unseren Ansprüchen genügen. Klammer auf, Bildungsbürgertum hatten wir eben, meine ich jetzt gar nicht negativ, hatten wir eben schon mal angesprochen. Es wurde also von solchen Planungsteams wurden Typenblätter erarbeitet für die Anlage von Kleingärten. Da konnten dann die Leute auch daraus entnehmen, was können wir wo, wie, in welchem Bereich des Kleingartens anbauen, wie sollen die Lauben aussehen. Es ist heute noch interessant, sich diese Typenblätter anzuschauen. Es gab eine Frankfurter Norm für Kleingartenbauten. Kann Mann und Frau heute vielleicht kritisieren, müssen wir alles normieren. In der damaligen Zeit, in der damaligen Situation war das, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache. Erstens waren diese Lauben funktional gut, zweitens sahen sie ästhetisch ansprechend aus, drittens waren sie da normiert, preisgünstig für die Stadt herzustellen. Also das ein Aspekt, wo eben eine wirklich faszinierende Kooperation, Kleingartenwesen, moderne Architektur, neue Sachlichkeit zu sehen ist. Dann das Stichwort alte Nidda ist auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es eine wunderbare Broschüre, ich glaube von Max Bromme maßgeblich herausgegeben, vielleicht auch geschrieben, kann ich jetzt so nicht sagen. Das Bestreben war, den Kernbereich dieser alten Nidda sowohl für den Naturschutz zu erhalten, wie auch für die Menschen. Und das ist das Wichtige für mich dabei. Das war ein Naturschutz aus einer sozialen Perspektive. Natur für die Menschen erhalten, nicht gegen die Menschen.
Der Prototyp dieser Siedlung ist die Römerstadt. Und da, wenn ich die Pläne richtig interpretiere, ist es doch auch so, dass eine sehr gartenbauliche Idee dahinter steckt. Also einerseits natürlich der unmittelbare Zugang zur Wohnung, die Zonierung dieser Gärten, andererseits aber auch immer die Möglichkeit, Gemüse zu produzieren, manchmal auch Fäkalien da in den Nährstoffkreislauf reinzubringen. Kompostklos wurden entworfen. Das kann man vielleicht heute nicht mehr eins zu eins so machen, aber das war schon sehr fortschrittlich gedacht, oder?
Die Versorgung mit Gartenland spielte bei den damaligen Planungen in Frankfurt eine wirklich herausragende Rolle. Und zwar sollte dieses Gartenland wohnungsnah sein, also nicht außerhalb der Stadt oder in anderen Stadtteilen liegen. Es gibt wunderbare historische Fotos, wo die Römerstadt im Hintergrund noch im Bau ist, aber im Vordergrund die Kleingartenanlagen, die zu dieser Römerstadt oder zu anderen Siedlungen dann gehörten und dafür geplant waren, die sind schon im Betrieb. Da sitzen die Leute schon im Kleingarten und ackern und pflanzen Gemüse und anderes mehr. Das zeigt also, die Freiräume hatten eine ganz hohe Bedeutung. Und kam nicht irgendwie so nachgeordnet, naja, jetzt bauen wir erstmal und dann gucken wir, wo noch Platz für Freiräume und für Kleingärten ist. Das war also schon wirklich beispielhaft, welche Bedeutung den Freiräumen seinerzeit und speziell den Kleingärten beigemessen wurde.
Diese Phase des neuen Bauens war vor dem Zweiten Weltkrieg. 1925 wurden die ersten Wohnungen gebaut, bis 1929. Und dann kam die Phase oder die Zeit der Nationalsozialisten, die ja auch ein besonderes Verhältnis letztendlich zu diesen Kleingartenanlagen und zu den Vereinen dann hatten.
Ja, zunächst wurde in der Zeit der NS-Diktatur ja ganz systematisch von Beginn an, 1933 beginnend, das soziale Leben und in diesem Fall eben das Vereinsleben in allen Bereichen, in Anführungsstrichen, gleichgeschaltet. Das heißt, die Nationalsozialisten wollten absolute Kontrolle haben über das öffentliche und auch das private Leben. Vereine, da wurden die Vorstände oft entlassen, gefeuert, wenn sie nicht irgendwie linientreu, parteitreu waren. Selbstverständlich wurden sie dann durch entsprechend neue Vorstände ersetzt. Der Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands wurde im Juli 1933 in einen Reichsbund der Kleingärtner und Kleinsiedler Deutschlands überführt. Selbstverständlich dann mit einer entsprechenden personellen Umorganisation. Das heißt, da kamen dann wirklich linientreue Nazis in den Vorstand. Für die Blut- und Bodenpropaganda war das Kleingartenwesen natürlich auch eine sehr attraktive Sache. Die Kleingartenvereine unterlagen also vor allen Dingen auch der Kontrolle des NS-Staates. Veranstaltungen, die durchgeführt wurden, mussten von der NSDAP genehmigt werden. Da gibt es auch aus Frankfurt Beispiele, wo dann ein Kleingartenverein die Genehmigung für die Jahreshauptversammlung beantragt und dann bewilligt bekommt. In Frankfurt selbstverständlich hat es diese Gleichschaltung der Vereine auch gegeben. Von 1938 bis 1945 war ein Herr Dermer dann Führer der Frankfurter Stadtgruppe der Kleingärten. Es sind einige Kleingartenvorstände geschlossen zurückgetreten. Das heißt, die haben da nicht mitmachen wollen. Andere haben mitgemacht. Es gab teilweise neue Vereinssatzungen. Beim Kleingartenverein Eckenheim heißt es zum Beispiel in der neuen Satzung, ich zitiere, der Verein arbeitet im Dienste des nationalsozialistischen Staates. Er hat die Aufgabe, erstens die Nutzung des Kleingartengeländes im Sinne der Verbundenheit von Blut und Boden als Grundlage für Staat und Volk zu gewährleisten. Zitat Ende. Ob solche Äußerungen dann einfach nur so formale, ich sag mal, Anpassungen an die NS-Erwartung war und ansonsten hat man weitergemacht wie bisher, sei dahingestellt. Was erwiesen ist für unterschiedliche Städte, dass Kleingärten immer wieder auch Orte des Widerstandes und der Zuflucht waren. Vielleicht das namentlich bekannteste Beispiel für die Bedeutung von Kleingärten in dieser Funktion ist der Showmaster Hans Rosenthal, der ja als Jude, er war damals ein ganz junger Mann, als Jude in der Nazizeit verfolgt wurde und sich lange Zeit in einem Kleingarten verstecken konnte, wo ihm eine Kleingärtnerin in Berlin war, das Zuflucht geboten hat. Also die Kleingartenbewegung sicherlich, ich würde mal sagen, in der Tendenz eher gegen NS gerichtet, weil einfach die Arbeiterbewegung doch einen sehr hohen Anteil auch in dieser Kleingartenbewegung hatte. Und nun auch nicht alle Mitglieder der Arbeiterbewegung waren Antifaschisten, aber doch mehrheitlich war das, glaube ich, eine eher Anti-NS gerichtete Bewegung. Von daher war das Kleingartenwesen auch sicherlich nicht ganz so einfach gleichzuschalten in seiner gesamten Breite.
Dann in der Nachkriegszeit waren die Kleingärten wieder unheimlich wichtig für die Städterinnen und Städter, nämlich eigentlich auch wieder zur Nahrungsmittelproduktion, zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Es gab Menschen, die aus dem Osten angesiedelt wurden in den Städten und es gibt viele auch hier rührende Berichte über Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die gesagt haben, über dieses Wühlen in der Erde sind sie dann auch wieder an einem neuen Ort heimisch geworden. Also die Verwurzelung an einem Ort geschieht manchmal scheinbar auch über die Gartenarbeit.
Gerade in den 50er Jahren, da war das ganz pragmatischer Kampf ums Überleben, um ein besseres Leben. Sprich, Mann und Frau hatte einen Kleingarten, um Gemüse für den eigenen Bedarf, um Obst für den eigenen Bedarf anzubauen. Ich glaube aber auch, dass Kleingärten, Kleingartenvereine und Kleingartenanlagen durchaus auch eine wichtige Funktion hatten nach 1945. Und da konnte jetzt demokratisches Zusammenleben auch wieder geübt und praktiziert werden. Ich glaube, das war vielleicht auch eine wichtige Funktion, die solche Vereine haben konnten. Dann, es kommen Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, aus anderen Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches, als Flüchtlinge hier nach Westdeutschland in den Bereich der Bundesrepublik. Die müssen ihren Platz finden und auch die werden dann ja in solchen Vereinen aufgenommen.
Diese lange Tradition des Kleingartenwesens ist ja jetzt die Frage, wie modernisiert sich das? Wie können die Vereine zusammenwirken? Sie haben immer noch traditionell eine sehr starke Position, auch in der Lokalpolitik. Es gibt eine große Resonanz in der Presse meistens für die Anliegen der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Und in Frankfurt ist auch ganz besonders die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit der sogenannten Stadtgruppe. Herr Wolschke-Bullmann, wie sind die Kleingärtner da organisiert und wie funktioniert dieser enge Draht zwischen der Stadtverwaltung und den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern?
In Frankfurt gab es 1915 einen Zusammenschluss von Vereinen zum Verband der Kleingartenbauvereine Frankfurt und Umgebung. Da waren 1915 schon 14 Vereine Mitglied. Auch in anderen Städten, Berlin, Leipzig, hat es solche Zusammenschlüsse von Vereinen auf kommunaler Ebene gegeben. Das zeigt einfach, dass diese Mitglieder der Vereine sich ganz schnell bewusst waren, unsere Interessen können wir nur umsetzen in einer Stadt, auch gegenüber der Stadtverwaltung, gegenüber konkurrierenden Interessen, wenn wir uns zusammentun. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Vereine als ein wichtiges auch Moment und Element einer demokratischen Kultur verstehen können. Jeder Garten, da steckt ja eine Familie oder da steckt ja nicht eine Einzelperson hinter. Dann sind wir ganz schnell bei circa 100.000 Menschen in solch einer Stadt wie Frankfurt oder Hannover, die Interesse am Kleingartenwesen haben. Und die sind einfach auf der politischen Ebene, fällt es denen leichter, ihre Interessen zu artikulieren, als eben, wenn sie das nur individuell machen.
In diesen boomenden Städten wie Frankfurt, wie München, auch natürlich Hannover oder Hamburg oder Berlin, da sind die Kleingartenanlagen, gerade weil sie ja im kommunalen Besitz sind, auch häufig sehr, sehr stark gefährdet. Und dieses Land, dieses Kleingartenland soll auf keinen Fall leichtfertig preisgegeben werden. Auf der anderen Seite kann man ja aber auch argumentieren, dass die Kleingärtner aufgrund dieses sehr geringen Pachtzinses ja auch privilegiert sind. Also private Gärten zur Verfügung zu haben, natürlich mit Auflagen in einem strengen Regiment der Vereine. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr Menschen, die auch in Geschosswohnungsbauten wohnen und die gar keinen Garten zur Verfügung haben.
Einen Aspekt will ich ganz schnell schon mal aufgreifen, die Pacht, die für Kleingartenland bezahlt werden muss. Da, ich mache mich vielleicht unbeliebt bei einigen Leuten aus dem Kleingartenwesen, da könnte ich mir manchmal durchaus vorstellen, dass da, sofern bestimmte soziale Aspekte berücksichtigt werden, dass es nicht die mittellosen oder die am wenigsten über Mittel verfügenden Menschen trifft, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Pacht durchaus ein kleines bisschen höher sein könnte. Denn ich habe jetzt ganz aktuell keine Zahl vor Augen, aber die ist so niedrig. Und wenn da ein bisschen Geld mehr auch in Stadtkassen oder woanders hinkäme, wenn das in Bezug auf Freiraumpolitik soziale Aspekte verwendet würde, dann wäre das gar nicht so schlecht. Also die Pacht ist mir manchmal doch an der unteren Grenze anzusiedeln, denn das sind ja in vielen Fällen heute keine minder Bemittelten mehr, also Leute, die so wirklich am Existenzminimum leben, sondern das ist in vielen Fällen einfach auch Bürgertum und. In den 70er Jahren, da waren hier in Hannover viele Kleingartenanlagen, die waren einfach zu. Da kam jemand rein, der Mitglied im Verein war und der einen Kleingarten hatte und er oder sie konnte dann das Türchen aufschließen. Und da gab es dann ja auch irgendwann in den Kommunen entsprechende Umdenkungsprozesse. Es hat auch sicherlich in vielen Fällen lange Diskussionen mit den Kleingartenverbänden erfordert, dass eben gesagt wurde, wenn ihr hier schon das Kleingartenland so günstig für eure Nutzung zur Verfügung gestellt bekommt, dann müsst ihr auch damit leben, dass nicht die privaten Gärten, aber die Kleingartenanlage für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dass also die Leute, wenn sie ihren Samstag-Sonntag-Spaziergang machen oder am Feierabend, dass die durch eure Kleingartenanlage gehen können und sich das einfach auch ansehen können. Das ist ja ein großer Freiraum.
Es ist unwahrscheinlich, welche Staudenpracht man eben auch in diesen Schreber- und Kleingartenanlagen findet. Und wenn man weiß, wie knapp eben auch die öffentliche Hand mit der Pflege der Parkanlagen hantieren muss, wie wenig Geld dafür zur Verfügung steht, überhaupt noch Staudenbeete zu pflanzen, dann würde sich hier eine gegenseitige Win-Win-Lösung auf jeden Fall sehr gut anbieten.
Ich selbst mache das persönlich auch sehr gerne. Macht immer Spaß, diese vollkommen unterschiedlich gestalteten Gärten zu sehen. Sowohl die Einzelgärten vollkommen unterschiedlich, wie auch Anlagen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, eben um darauf zurückzukommen, Diese Kleingärten oder die Anlagen dürfen nicht privatistisch abgeriegelt sein, sondern die müssen Teil eines öffentlich zugänglichen Freiraumsystems sein.
1989 gab es ja in der Nidderaue eine Gartenschau, die war zum Teil auch ein bisschen umstritten. Aber ein Thema dieser Gartenschau war es auch, bestimmte Kleingartenanlagen zu durchwegen, also hier öffentliche Wege zu bauen und auch neue Lauben zu kreieren, nämlich solche Lauben, die einen Vorgarten hatten, der dann allgemein bewundert werden kann und hinter denen man sich aber dann hinter der Laube privat ausbreiten kann, ohne dass alle Besucherinnen und Besucher einen beim Sonnenbaden direkt zuschauen. Herr Wolschke-Buhlmann, wenn wir uns diese Flächen anschauen in einer so dicht besiedelten Stadt wie Frankfurt, die dann eben auch noch sogar einen Kreis um die Stadt, einen Gürtel um die Stadt bilden, sodass sie sogar flächenmäßig optimal eigentlich in diesem Stadtkörper eingegliedert sind. Wie und in welcher Art und Weise waren diese Flächen doch möglicherweise über die verschiedenen Zeitabschnitte gefährdet?
Wir sollten uns auch bewusst machen, bewusst sein, dass eben in solchen Städten, ich nehme jetzt mal so Großstädte im Hannover-Stil, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Hannover und, dass da über, wenn wir so die Weimarer Zeit als einen Höhepunkt im Kleingartenwesen, auch in Bezug auf Ausweisung von Kleingartenfläche sehen, dass seit 100 Jahren in solchen Städten eben Kleingartenland von Bebauung freigehalten werden konnte. Es ist richtig, da werden immer mal wieder Kleingartenanlagen beseitigt, weil eine Straße gebaut wird oder was anderes gebaut wird. Aber dann muss zumindest Ersatzland gestellt werden. Und ich glaube, diese riesigen Flächen, diese riesigen Freiräume, die in den Städten durch die Kleingartenanlagen heute zum Wohle nicht nur der Kleingärtner und Kleingärtnerinnen, sondern aller Bewohner, Bewohnerinnen dieser Städte da sind, verfügbar sind, die konnte Mann und Frau nur von Bebauung freihalten, weil immer wieder da eben Zehntausende von Menschen in einer Stadt, 100.000 Menschen in so einer Stadt wie Hannover vielleicht insgesamt mit den Familien dahinter standen und gesagt haben, hier, wir wollen das. Mit Argumenten des Naturschutzes finde ich unheimlich wichtig, auch in den Städten, aber mit Naturschutzargumenten hätte man diese Flächen über 100 Jahre nicht freihalten können. Da war wirklich erforderlich, dass da eine soziale Bewegung, eine breite soziale Bewegung, sprich die Kleingartenbewegung, massenhaft stark hinterstand und sich dafür eingesetzt hat.
Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen, für das Gespräch über die Kleingartenanlagen in Frankfurt am Main, das uns aber dann auch zu anderen Kleingärten geführt hat und zu einer generellen Diskussion, dass wir diese Gartenelemente und Freiraumtypen eigentlich in keiner Stadt missen möchten. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Sie hörten Jochen Wolschke-Buhlmann und Bettina Oppermann im Gespräch über die Kleingärten in Frankfurt und in anderen deutschen Großstädten. Das Resümee lautet: Es ist ein großes Glück, dass diese Anlagen für die Gärtnerinnen und Gärtner, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger geschaffen wurden und erhalten werden.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.